Ja, in diesem zweiten Adventgottesdienst wollen wir uns Gedanken machen über eine Frage, die Jesus gestellt wurde. Und zwar lautet diese Frage: Bist du der König der Juden? In Johannesevangelium Kapitel 18 wird uns diese Begebenheit beschrieben. Bist du, Jesus, König der Juden? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Hat euch jemand schon mal früh morgens oder sogar mitten in der Nacht aus dem Bett geholt, weil irgendjemand bei euch an der Tür geklingelt hat und irgendetwas von euch wollte? Das kann auf der einen Seite ja etwas sehr Positives sein. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wo Elina und ich noch in Lörrach wohnten. Dann sind wir mal unangekündigt hier nach Espelkamp gekommen und haben dann einfach bei den Eltern vor der Tür gestanden und geklingelt. Und so völlig, es war glaube ich auch ein Wochentag, nicht mal am Wochenende, wurde die Tür geöffnet und vor lauter Schreck sofort wieder zugeschlagen. Also ich habe gedacht, so muss sich ein Geist fühlen. Und dann, bis sie erstmal berappelt haben, Tür aufgemacht und dann natürlich eine sehr herzliche Begrüßung und kommt rein natürlich, was macht ihr hier und so weiter. Dasselbe habe ich mal sehr negativ gehabt. Und zwar klingelte für mich zumindest sehr früh am Morgen, ich glaube, es war irgendwie um 6:30 am Morgen klingelte es bei uns an der Tür. Und auf einmal standen da drei Handwerker, die bei uns in das Haus rein wollten, um irgendwas zu machen. Und mir ist vor Schreck alles zusammengefahren, weil ich weiß, dass unser Vermieter angekündigt hatte, dass an diesem Tag Handwerker kommen würden und sie sollten etwas tun und ich sollte sogar noch in der Wohnung etwas dafür vorbereiten, damit sie ihre Arbeit tun können. Komplett vergessen. Ich öffne die Tür und was für ein Schreck. Ich sehe sie, in einem Moment fällt mir ein, ich habe es vergessen, ich habe nichts vorbereitet. Glücklicherweise konnte das dann alles irgendwie doch noch schnell geklärt werden. Aber es war eine sehr unangenehme Überraschung und für mich etwas, was ich am liebsten schnell übergangen hätte. Und wisst ihr, so ähnlich ging es einem Mann, und zwar diesem Mann hier. Wie er genau ausgesehen hat, weiß man nicht, aber so wird er zumindest gemalt. Und zwar ist das Pontius Pilatus, ein Römer, der in der Provinz Judäa seinen Dienst für das Römische Reich ausführte. Und er war auch seelenruhig am Schlafen, hatte vielleicht gute Träume, man weiß es nicht. Und früh morgens, also mitten in der Nacht wahrscheinlich, klingelte es bei ihm an der Tür, beziehungsweise es klopfte an der Tür oder irgendein Bediensteter kam zu ihm ins Schlafzimmer, weckte ihn auf und sagte: Pilatus, wach auf, da sind Leute vor der Tür. Ja, erste Reaktion, schickt die weg, die sollen in 2 Stunden nochmal wiederkommen. Er sagt, nein, das ist sehr wichtig. Die haben ein sehr wichtiges und ein sehr dringendes Anliegen. Du musst unbedingt sofort kommen. Und so kommt er raus aus dem Bett, kommt zur Tür und sieht dort so ein kleiner Mob, der sich da versammelt hatte. Die ganze religiöse Elite von Israel war da und im Schlepptau hatten sie einen Gefangenen. Den brachten sie zu Pilatus und sagten, hier Pilatus, hier bringen wir dir diesen Jesus, du musst den verurteilen. Und auf einmal, so früh am Morgen, sieht sich dieser Pilatus konfrontiert mit einem Mann mit dem Namen Jesus, von dem er schon mal was gehört hatte. Es war irgend so ein religiöser Typ da, interessierte ihn nicht. Aber plötzlich stand er vor seiner Tür und drängte sich so richtig in sein Leben gerade hinein und er hatte keine andere Möglichkeit, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Und seine Ankläger sagten genau das: Dieser Mann macht sich zum König, du musst ihn verurteilen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, er musste dann natürlich sich da vorbereiten, sich mit dem Jesus auseinandersetzen und es galt herauszufinden, ist dieser Jesus jetzt wirklich ein König? Gibt es Gründe, um ihn wirklich anzuklagen? Oder ist das Ganze hier nur eine Riesenfinte, die von den Feinden Jesus initiiert wurde? In diesem Gespräch, was uns dann im Johannesevangelium beschrieben wird, sehen wir 3 Aspekte, die für uns auch heute immer noch sehr merkwürdig sind. Jesus wird uns dort ja als ein König vorgestellt, aber es ist irgendwie ein komischer König. Nicht so ein König, wie wir ihn erwarten würden oder so wie wir ihn sehen würden. Und das Erste, was wir hier sehen können, ist, das ist übrigens nochmal eine schöne Zeichnung, dass er dann rauskam und sich dann damit auseinandersetzen. Und sie brachten diesen Jesus dann zu ihm. Und auch in diesem Gemälde sieht man sehr schön, dass sich dort so um den Pilatus, da unten rum, auch auf Stühlen, sich die religiösen Führer niedergelassen hatten. Und jetzt galt es, den Mann in der Mitte mit dem weißen Gewand mit Namen Jesus zu verhören. Und das Erste, was wir hier sehen in diesem Gespräch, dass wir es hier mit einem König haben, der irgendwie eine seltsame Vorstellung von seinem Reich hat. Ich lade euch ein, aus dem Johannesevangelium, Kapitel 18, die Verse 28 bis 36 mit mir zu lesen. Ich habe aus der neuen evangelistischen Übertragung auch den Bibeltext hier an der Folie. Da heißt es in Gottes Wort: Frühmorgens führten sie Jesus von Kaiphas zum Prätorium, dem Amtssitz des römischen Statthalters. Sie selbst betraten das Amtsgebäude nicht, um sich nicht zu verunreinigen, denn sonst hätten sie nicht am Passamahl teilnehmen dürfen. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte: Was habt ihr gegen diesen Mann vorzubringen? Wir hätten ihn nicht vorgeführt, wenn er kein Verbrecher wäre, geben sie zurück. Dann nehmt ihn doch und richtet ihn nach eurem Gesetz, sagte Pilatus. Wir dürfen ja niemanden hinrichten, erwiderten sie. So sollte sich die Voraussage erfüllen, mit der Jesus die Art seines Todes angedeutet hatte. Pilatus ging ins Prätorium zurück und ließ Jesus vorführen. Bist du der König der Juden? Fragte er. Bist du selbst auf diesen Gedanken gekommen oder haben andere dir das gesagt? Fragte Jesus zurück. Bin ich etwa ein Jude? Entgegnete Pilatus. Dein eigenes Volk und die hohen Priester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? Mein Königreich ist nicht von dieser Welt, antwortete Jesus. Wenn es so wäre, hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht in die Hände gefallen wäre. Aber jetzt ist mein Reich nicht von hier. Wir sehen hier also in diesem Gespräch, was Jesus hier mit Pilatus führt, dass es hier um einen Titel ging, der Jesus zugeschrieben war. Und wie gesagt, galt es herauszufinden, ob der wirklich zutrifft. Und das ist er ein König? Wenn er nämlich ein König wäre, der dem Kaiser irgendwie gefährlich werden könnte, dann gäbe es auf jeden Fall genügend Anlass, diesen Jesus zu verurteilen. Also was ist das denn für ein König? Was für einen Anspruch hat dieser Jesus? Und wir sehen, es ist hier ein König mit einem seltsamen Verständnis von seinem Reich. Wenn wir in die Bibel hineinschauen und generell uns fragen, dieses Königsmotiv, also dieses Königstum, das kommt in der Bibel von Anfang bis Ende fast vor, dann fragen wir uns, okay, wie spricht die Bibel denn über das Königtum? Dann wird uns als allererstes in der Bibel gelehrt, dass Gott, der lebendige Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, dass er König ist und dass er regiert über die ganze Welt. Er ist der souveräne Herrscher, der die Welt geschaffen hat. Er ist der, der die Menschen geschaffen hat in seinem Bild. Und er hat diese Menschen eingesetzt auf diese Erde, dass sie in seinem Sinne als Mitregenten seine Erde verwalten, über sie herrschen. Das heißt, Gott hat den Menschen von Anfang an nicht geschaffen als eine Art Militärregierung oder irgendwie als Knechte oder Diener, sondern er hat die Menschen mit sehr viel Würde ausgestattet, hat sie als ein Gegenüber geschaffen, dass sie mit ihm gemeinsam die Welt in seinem Sinne verwalten sollten. Gott wollte von Anfang an mit diesen Menschen, die er geschaffen hat, in einer engen Beziehung stehen, in einer Liebesbeziehung mit seinen Menschen. Und es sollte ein harmonisches Miteinander sein und das Zusammenleben auf dieser Erde gewährleisten. Aber Gott, wie gesagt, hat nicht einfach Marionetten geschaffen, er hat nicht einfach Roboter programmiert, sondern er hat dem Menschen die Fähigkeit geschenkt und ihm die Fähigkeit gelassen, dass er freiwillig sich in den Dienst Gottes stellen kann und mit Gott gemeinsam seinen Auftrag in der Welt ausführt. Oder aber, dass er sagt, das will ich nicht. Ich möchte es nicht tun. Und leider berichtet uns die Bibel, dass die Menschen sich im Laufe der Zeit für das Zweite entschieden haben. Dass sie gesagt haben, Gott, wir wollen nicht, dass du König über uns bist. Wir wollen nicht, dass du über uns herrschst, sondern wir Menschen, Wir wollen selber unser eigener Gott sein. Wir wollen selber über unser eigenes Leben bestimmen. Wir wollen selber entscheiden, was gut und richtig ist. Und dann taten sie das, was Gott verboten hatte. Sie sündigten und bauten dann gewissermaßen ihr eigenes Königreich auf. Es kam zu einer Trennung zwischen Gott und den Menschen. Und die Menschen lebten dann fortan genau so, wie sie sich es vorgestellt hatten. Und das war dramatisch, weil jetzt war es nicht mehr liebevoll, jetzt war es nicht mehr harmonisch, jetzt war nicht mehr alles geordnet, sondern es fängt damit an, dass jeder einzelne Mensch jetzt anfängt, seine eigenen Interessen in der Welt durchzusetzen. Und wenn es sein muss, auf Kosten der anderen. So tötet ein Bruder den anderen. Es fangen an, Völker sich zusammenzuraufen, um gegen andere zu kämpfen. Die Geschichte geht weiter, Völker setzen Könige ein, damit dieser König die Schlachten führt für die einzelnen Länder und Stämme, um die Interessen des jeweiligen Volkes durchzusetzen. Und das, wenn wir heute in die Welt schauen, sehen wir genau das Gleiche, das hat sich bis heute nicht geändert. Das Lebensprogramm der allermeisten Menschen oder zumindest aller Menschen von Geburt an ist, ich bin mein eigener Gott. Und das, was wir auf der großen politischen Weltbühne sehen, ist nur eine extreme Ausprägung von dem, was wir in unserem Privaten genauso sehen. Wir streiten uns mit Menschen, wir leben in Unfrieden. Wir stellen unsere Interessen über die anderer Menschen. Wir gebrauchen und missbrauchen Menschen, um an Ziele zu kommen, um an Dinge zu kommen, um Dinge zu genießen. Und so ist unsere Welt aufgebaut und strukturiert, geprägt von Hass, von Neid, von dem Bösen, von Krieg, Mord und Totschlag. Und auch so merken wir, vielleicht auch sogar in unserem familiären Umfeld, Menschen, die nicht im Frieden miteinander leben, Menschen, die sich nicht riechen können, Menschen, die sich lieber aus dem Weg gehen. Und das ist alles eine Konsequenz davon, dass wir Menschen uns von unserem Gott und unserem Schöpfer gelöst haben durch unsere persönliche Schuld und Sünde. Und wir nicht mehr fragen, was er möchte, sondern wir nur noch fragen, was wir selber möchten. Und so ist es aber Gott, der nicht einfach das so zuschaut und die Menschen so laufen lässt, sondern nein, er versucht wiederum nicht mit Gewalt, sondern mit Werben und Liebe seine Menschen wieder für sich zu gewinnen. Und im Alten Testament, nachdem das Volk Israel da ihren König eingesetzt haben, den sie für fähig hielten, der ihre Schlachten kämpfen soll, der groß von Gestalt war, der muskulös und so weiter war, nachdem das alles scheiterte, erwählte sich Gott selber einen König. Das war kein perfekter Mann, aber es war ein Mann, von dem gesagt wird, es war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Es war ein Mann, der wieder nach Gott fragte. Es war ein Mann, der regieren wollte im Sinne Gottes, der Gottes Wort im Volk lehren wollte, der das Volk zur Anbetung zum lebendigen Gott hinführen wollte. Und dieser Mann war David. Und Gott schließt mit diesem David einen Bund. Sie treffen eine Vereinbarung. Sie schließen einen Vertrag, wo Gott diesem David zusagt und sagt, aus deiner Nachkommenschaft, der wird ein König einmal kommen, das wird ein ewiger König sein. Der wird eine Herrschaft haben, die über alle Herrschaften steht. Es wird der perfekte König sein, der Recht und Ordnung in der Welt wiederherstellen wird, der mit Liebe und nicht mit Gewalt ein Reich aufrichten wird, wo die Maßstäbe Gottes wieder gelten und Grundlage des Zusammenlebens sind. Und jetzt kommt dieser Jesus und die Bibel macht von Anfang an der Evangelien, wovon Jesus beschrieben wird, wird von Anfang an klar gemacht, dieses Kind, was in Bethlehem geboren wird, dieser Jesus, das ist dieser König, den Gott dem David versprochen hatte. Das ist dieser König, der kommt, um Gottes Reich auf dieser Erde aufzurichten, der das Böse besiegt, der das Böse bricht und vernichtet und Licht und Gutes in die Welt hineinbringt. Und das waren die Vorstellungen, wie die Bibel es sagt. Und jetzt sehen wir hier, dass bei dieser Geschichte, hier rund um Pilatus, genau viele solcher Vorstellungen, wie die Menschen über das Reich Gottes hatten, hier zusammenkamen. Das erste war die falschen Erwartungen der religiösen Führer. Da waren die religiösen Führer, die gedacht haben, ja, Gott wird einmal seinen König senden, aber wenn dieser König kommen wird, dann wird er mit dem Schwert wieder kommen. Er wird die Feinde Israels besiegen. Er wird die Landesgrenzen ausweiten und er wird ein Reich aufrichten mit Grenzen, mit einem Staat, mit einem Gesetz, mit einer militärischen Regierung. Und die Feinde Gottes werden alle getötet und besiegt. Und das war ihre Vorstellung. Jetzt sehen sie auf einmal dieser Jesus als Kind geboren, als Jugendlicher wächst er heran und er mit 30 ungefähr, im Alter von 30, fängt er an zu predigen und zu verkündigen und er spricht von seinem Reich und sie merken, was ist das denn für ein komischer König? Der kommt weder mit dem Schwert, noch hat er irgendwas hier gegen unsere Feinde, gegen die Römer und so weiter zu sagen. Der benimmt sich irgendwie nicht so, wie wir das erwartet haben und ist von einer eingangs starken Skepsis kommt zunehmend eine Ablehnung bis hin zum Hass, dass sie diesen Jesus loswerden wollen. Dass sie einfach merken, der stört uns hier, der stört unseren religiösen Frieden. Der zieht das Herz der Leute an und sie hören mehr auf diesen Jesus als auf uns. Und jetzt galt es, diesen Jesus zu beseitigen. Er erfüllte nicht ihre Vorstellungen vom Reich Gottes. Und so wurde Jesus immer mehr zum Ärgernis, der sich immer mehr auch zum Hass steigerte, dass man diesen Jesus loswerden wolle. Dann haben wir noch eine zweite Vorstellung, die jetzt hier bei dieser Geschichte über eine Königsherrschaft im Raum steht. Und das ist die Herrschaft der römischen Besatzungsmacht. Israel war schon lange kein freies Land mehr. Es war von den Römern besiegt. Schon viele Jahre, Jahrzehnte, bevor Jesus überhaupt geboren war, gab es einen riesen Aufstand, die Römer sind einmarschiert und haben alles in Erdboden gleich gemacht und haben eine militärische Regierung installiert. Wenn wir jetzt hier nochmal sehen, all das, was so lila und auch grün ist, das war das Römische Reich. Also wirklich eine Supermacht. Man könnte sagen, rund ums Mittelmeer, alles gehörte den Römern und war unter römischer Herrschaft. Und die Römer hatten folgendes Prinzip, dass sie gesagt haben, wir nehmen erstmal ein Land ein und wir bringen unsere Sachen rein, so den Kaiserkult und andere Dinge, die für das römische Reich wichtig sind, aber wir überlassen den Völkern auch viel Freiheiten. Und wenn sie sich gut benehmen, dann wird eine Zivilregierung installiert, wo es dann nur noch so geht, wo Recht und Ordnung so im zivilen Bereich eingehalten wird. Aber so Unruheherde, wo es immer wieder zu Unruhen und zu Aufständen und so weiter kam, da wurde eine Militärregierung eingesetzt. Mit vielen Soldaten vor Ort, so mit einer schnellen Eingreiftruppe, dass man schnell reagieren konnte. Und in Israel war so eine Militärregierung und Pontius Pilatus war der Präfekt, er war der Statthalter, der Soldaten stationiert hatte und sofort eingreifen konnte. Und deswegen müssen die Juden hier zu ihm kommen und müssen auch, wenn sie irgendwas, ein Urteil fällen wollen, was jetzt ein Todesurteil mit sich bringt, brauchten sie die römische Regierung. Sie konnten das nicht einfach selber vollstrecken. Ja, die Römer haben gesagt, eure religiösen Sachen, die könnt ihr alle selber ordnen. Es gab auch so einen obersten Rat, wo so 70 religiöse Führer drin saßen in Israel und die konnten auch über religiöse Fragen bestimmen und konnten auch Recht und Ordnung sprechen. Ne, und Pilatus merkt ja hier sofort, ja, das scheint so eine religiöse Sache hier mit diesem Jesus zu sein. Und er sagt ja zu ihnen, ja, kümmert ihr euch doch darum. Und dann haben die gesagt, hey, wenn das nicht ein Verbrecher wäre, dann würden wir ihn nicht zu dir bringen. Wenn wir ihn zu Tode verurteilen könnten, dann würden wir ihn doch nicht zu dir bringen. Wir brauchen aber dich. Und bei den Römern gab es, wie gesagt, eine große Toleranz, aber diese Toleranz kam abrupt zum Ende, wenn irgendjemand etwas gegen den Kaiser sagte oder irgendjemand etwas gegen das römische Recht sagte. Dann wurde mit harter Gewalt eingegriffen und alles plattgewalzt. Und deswegen ist hier der Pilatus jetzt in der Lage, dass er rausfinden muss, ist dieser Jesus eine Bedrohung für den Kaiser in Rom? Ist er jemand, der hier jetzt in Form eines Guerillakrieges hier die Römer irgendwie angreifen möchte, um hier eine eigene Regierung zu installieren? Und das ist die zweite Vorstellung, die jetzt hier im Raum stand. Des Kaisers drauf. Es ist doch wohl nicht recht, dass wir als Juden hier dem Kaiser irgendwelche Steuern zahlen. Und sie erhofften sich, dass Jesus jetzt sagt, genau, das ist nicht recht. Wir zahlen ab jetzt keine Steuern mehr. Zieht die Schwerter, wir machen einen Aufstand. Völlig anders, was Jesus sagte. Er sagt, nun, sagte Jesus, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Also überhaupt keinen politischen Anspruch, überhaupt nicht ein Anspruch, dass der Kaiser in Rom gestürzt werden müsste. Und an anderer Stelle, wo römische Soldaten kommen, um dann Jesus festzusetzen und einer der Jünger, der Petrus, ein Schwert zieht und jetzt mit dem Schwert einmal richtig reinhaut, dann ist es Jesus, der sagt, pack dein Schwert mal ganz schnell wieder weg. Und den Schaden, der da angerichtet wurde, der wurde von Jesus auch noch geheilt. Ein Ohr, was wieder in Ordnung gebracht wurde. Jesus sagt, pack dein Schwert weg, wir kämpfen hier nicht mit Schwertern. Und das macht Jesus so deutlich, und das ist die dritte Vorstellung, die hier kommt, dass Jesus eine völlig andere Vorstellung von seinem Reich hat. Dass Jesu Reich, das er aufrichtet, ein völlig anderes Reich ist. Ja, Jesus ist König. Und nein, er ist nicht einfach nur König, Jesus ist der König. Der König aller Könige, der Herr aller Herren. Aber er kommt hier in einer völlig anderen Mission. Und das haben seine Landsleute damals nicht verstanden. Er kommt in einer Königsherrschaft, und wir haben es letzten Sonntag so schön an der Predigt gehört, er kommt nicht mit einer Königsherrschaft, dass er mit einem Panzer in eine Stadt reinfährt und seine Flagge hisst und sagt, entweder beugst du deine Knie oder du bist tot. Sondern wie kommt Jesus? Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das bedeutet, er hat keinen politisch-militärischen Anspruch. Bei ihm geht es nicht darum, Land auszuweiten und Grenzen zu erweitern. Es geht ihm nicht darum, Feinde zu vernichten. Es geht nicht darum, die Interessen eines Volkes gegenüber anderen Völkern zu vertreten. Sondern er kommt, und hier müssen wir wieder an das Anfang der Geschichte der Bibel denken und auch der Menschheit denken, er kommt jetzt anstelle Gottes auf diese Erde, um die Menschen wieder für sein Reich zu gewinnen. Nicht ein politisches Reich, sondern ein ewiges Reich. Jesus kommt, um das eigentliche Problem der Menschen zu lösen, den Konflikt, den sie mit dem lebendigen Gott haben, die Schuld, die zwischen ihnen und dem lebendigen Gott steht. Jesus kommt, um die Feindschaft aufzuheben, die Trennung zu beseitigen und das Böse, den Teufel und die Dämonen zu entmachten und die Schuldhaftigkeit der Menschen gegenüber Gott zu klären. Er kommt für alle Menschen dieser Welt, das machte Jesus deutlich. Vor seinem Reich sind keine Menschen ausgeschlossen. Alle Menschen sind von Gott geliebt. Alle Menschen werden von Gott eingeladen, das Reich Gottes zu kommen. Ist egal, welche Nationalität. Wir haben es von Willi Werkmeister so schön gehört in Bulgarien. Egal, welche Menschengruppen dort sind. Jesus liebt sie und sie bauen Gemeinde. Wie wird man ein Bürger dieses Reiches? Jesus lässt predigen. Er spricht Worte, er zeigt Taten, die von diesem Reich zeugen. Und so ist die einhellige Botschaft, kehrt um von eurem sündigen Weg. Kehrt um auf euren Weg weg von Gott. Tut Buße, bekennt, bereut das, was ihr getan habt und kommt zurück zu Gott. Kehrt um und glaubt dem Evangelium. An anderer Stelle, und das passt heute gut zur Kindersegnung, wird gesagt, werdet wie die Kinder. In so einem reinen Glauben, glaubt Gott und dem, was er gesagt hat. Haltet das für wahr, was Gott für wahr hält. Und dann kommst du ins Reich Gottes. Und einmal fragten Jesus, ja Jesus, wo ist denn jetzt dein Reich? Ist es jetzt dort oder ist das hier oder ist es dort? Und Jesus sagt ihnen, einige Pharisäer fragten, wann das Reich Gottes komme. Er antwortete, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Zeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können, seht, hier ist es oder seht einmal dort. Nein, das Reich Gottes ist schon jetzt mitten unter euch. Das Reich Gottes ist dort, wo ein Mensch sich demütig beugt vor dem König Jesus Christus, der sich beugt und demütigt und seine Schuld anerkennt und der Jesus einlädt, jetzt Teil seines Lebens zu werden. Und wo man den Entschluss fasst, jetzt so zu leben, wie Gott es möchte und nicht mehr nach seinen eigenen Vorstellungen zu leben. Dort ist Reich Gottes. Reich Gottes ist jetzt nicht sichtbar, aber es ist überall dort, wo jetzt schon Menschen Jesus als König anbeten und ihn verherrlichen und sagen, Jesus ist mein Herr, er ist mein Retter. Dort ist das Reich Gottes. Ist hier heute Reich Gottes? Ja, weil Menschen hier sind, die Jesus bekennen, die Jesus als König anbeten und ihm dienen wollen. Die sind immer noch Bürger, wir sind immer noch Bürger dieser Welt. Ja, wir geben immer dem Kaiser noch, was des Kaisers ist, aber wir dienen Jesus Christus. Er ist unser König. Und das ist eine Vorstellung vom Reich Gottes, was die Menschen damals nicht hatten. Dann sehen wir hier einen König mit einer seltsamen Vorstellung von Wahrheit. Weiter heißt in diesem Dialog, also bist du doch ein König, sagte Pilatus. Du hast recht, erwiderte Jesus. Ich bin ein König, ich bin dazu geboren und ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit einzustehen. Wenn es um die Wahrheit geht, der hört auf mich. Wem es um die Wahrheit geht, der hört auf mich. Wahrheit, meinte Pilatus, was ist das schon? Dann ging er wieder zu den Juden hinaus und erklärte, ich kann keine Schuld an ihm finden. Es gibt aber doch den Brauch, dass ich am Passafest einen Gefangenen freilasse. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden freigebe? Nein, nicht den, schrien sie. Wir wollen Barabbas. Barabbas war ein Terrorist. Okay, Pilatus hatte hier verstanden, dass Jesus keine Gefahr für den Kaiser in Rom darstellte, dass er irgendwie ein komischer König war. Aber ist er dann überhaupt noch ein König? Jesus sagt hier, ich bin die Wahrheit in Person. Jesus sagt, mein Königreich besteht darin, dass ich Wahrheit, die Wahrheit Gottes in diese Welt hineinbringe. Und jeder, der an Wahrheit interessiert ist, der muss zu mir kommen. Und das zeigt sich auch an einer Stelle, die Jesus selber sagt, in Johannes 14, Vers 6, wo er sagt, ich bin der Weg, antwortete Jesus, ich bin die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Das heißt, Jesus ist ein König, der Wahrheit in eine Welt voller Lüge hineinbringt, der Licht in das Finstere hineinbringt und die Wahrheit überführt die Lüge. Und hier geht es nicht darum, dass Jesus gekommen ist, um uns zu sagen, ja, 2 + 2 = 4, sondern Jesus bringt uns eine ultimative Wahrheit von Gott in diese Welt hinein. Welche Wahrheit ist es, die wir an der Person Jesus Christus erkennen können? Als erstes sehen wir an Jesus Christus, dass du und ich, dass wir unendlich geliebt sind. Dass dieser Gott, obwohl wir Sünder sind, uns nicht einfach vernichtet, sondern es aus Liebe seinen Sohn für uns gibt, damit wir gerettet werden. An der Person Jesus Christus sehen wir auch die Wahrheit, dass wir, dass du und dass ich, dass wir einen Retter brauchen. Wir sind rettungsbedürftig. Wir können unser Problem nicht selber lösen. Keine Moral, die ich an den Tag lege, kein anständiges Leben, was ich führe, keine guten Werke bringen mich näher zu Gott, lösen mein Problem, nehmen meine Schuld von mir weg, weil mein Leben ist verwirkt vor Gott. Wir brauchen einen Retter. Und wir brauchen nicht einfach nur einen Retter, sondern wir brauchen genau diesen Retter, diesen Jesus brauchen wir. Der auf der einen Seite eben nicht ist wie wir Menschen, sondern vollständig Gott ist. Und das macht die Bibel an so vielen Stellen deutlich. In diesem Kind zu Bethlehem kommt Gott selber auf die Erde. Gott wird Mensch. Dieser Jesus zu 100% Gott, weil er eben ein Leben führt, was eben nicht mit Schuld beladen ist. Ein Leben führen kann, was wirklich das Gebot erfüllt und Gesetz Gottes. Das wirklich in den Satzungen und Ordnungen lebt, wie Gott es möchte. Der ein gerechtes Leben für uns in die Waagschale legen kann. Aber gleichzeitig muss er auch ein Mensch sein, damit er für dich und für mich als Menschen bezahlen kann. Und so ist dieses Jesuskind 100% Gott, ja, und auch 100% Mensch. Gott und Mensch in einem Kind und in einer Person vereint. Und Jesus, er löst das Problem unserer persönlichen Schuld, indem er stellvertretend dann für uns am Kreuz stirbt. Sein Leben für uns hingibt. Das, was zwischen Gott und mir steht, all das nimmt Jesus auf sich. Und er bezahlt den Preis. Und er sagt, ich sterbe deinen Tod. Ich erleide deine Strafe. Ich gebe mich dafür hin, damit du frei ausgehen kannst. Und weil wirklich, nur wirklich Jesus den Preis bezahlen konnte, ist er auch der einzige Weg, der zum ewigen Leben führt. Der einzige Weg, der zur Rettung führt. Kein anderer Weg auf dieser Welt kann das leisten. Ein Weg, den ein Gott-Mensch für uns gebahnt hat, Jesus Christus, am Kreuz auf Golgatha. Und ja, diese Wahrheit ist für uns Menschen manchmal schwer zu ertragen. Weil um diese Wahrheit anzuerkennen, muss ich mich demütigen. Da muss ich sagen, ja, ich kann es wirklich nicht. Ich muss mich beugen vor diesem König. Aber wenn wir das tun, wenn wir den Mut haben, uns zu beugen vor Jesus, und ihn um Vergebung bitten und sein Gnadenangebot als Geschenk annehmen, dann passiert das in einer viel größeren Dimension, was hier im Bibeltext schon so vorgeschattet wird. Der unschuldige Jesus stirbt am Kreuz und der Terrorist Barabbas geht frei aus. Dem wird auf einmal die Zelle aufgetan und es wird gesagt, du bist frei. Er sagt, wie, ich bin frei. Ja, wir kreuzigen da so einen anderen für dich. Und der Terrorist ist frei. Und auch wir mit unserer Schuld und Sünde, die Kerkertür geht auf und wir atmen Freiheit in Jesus Christus, weil er für uns gestorben ist. Und dann der dritte Punkt noch, wir sehen hier einen König mit einer seltsamen Vorstellung von Macht. Weiter geht es in diesem Dialog, dann aber schon in Kapitel 19. Als Pilatus das hörte, bekam er noch mehr Angst. Er ging ins Prätorium zurück und fragte Jesus, woher kommst du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Willst du denn nicht mit mir reden? Sagte Pilatus zu ihm, weißt du denn nicht, dass ich die Macht habe, dich freizulassen? Ich kann dich aber auch kreuzigen lassen. Du hättest keine Macht über mich, erwiderte Jesus, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Deshalb hat der mich dir ausgeliefert hat, größere Schuld. Daraufhin versuchte Pilatus noch einmal, ihn freizulassen, doch die Juden schrien, wenn du den freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Wer sich als König ausgibt, stellt sich gegen den Kaiser. Für Pilatus wird hier immer deutlicher, dieser Jesus, der hat nichts, was einer Todesstrafe würdig wäre. Und er will ihn eigentlich hier schon mehrfach in diesem Text freilassen, aber es kommt ein starker Druck von außen. Und dieser Druck von außen drängt ihn letztlich dazu, nicht nach seinen eigenen Überzeugungen zu handeln, sondern drängt ihn dazu, eigentlich das zu tun, was er nicht tun möchte. Er übergibt Jesus dann dem Tod und er gibt ihm die Kreuzigung. Ist aber sehr interessant in diesem Text, dass Pilatus eigentlich da so sich vor ihm aufspielt und sagt, hey Jesus, du antwortest hier irgendwie nicht. Ich habe doch die Macht, jetzt dich freizulassen oder dich kreuzigen zu lassen. Und Jesus gibt hier einen sehr interessanten Ausspruch. Er sagt, du hättest überhaupt keine Macht, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Pilatus denkt, er hat hier alles in der Hand, aber letztlich ist es Gott, der alles in der Hand hat. Es ist auch kein Missgeschick, so wie manche annehmen, naja, es war ein Missgeschick, dass Jesus irgendwie gekreuzigt wurde. Ein ziemlich dummer Unfall. Es hätte auch alles irgendwie anders kommen können, wenn Jesus sich ein bisschen schlauer angestellt hätte. Nein, nein, die Bibel macht sehr deutlich, dass von Anfang an genau das der Plan Gottes war, dass Jesus am Kreuz für uns stirbt. Und in dem, wie Pilatus hier handelt und die ganze Weltmacht Rom hier vertritt, handelt er und die ganze Weltmacht Rom genauso, wie Gott es möchte. Und sie erfüllen den Plan Gottes, der von Anfang an gegeben wurde. Und deswegen ergreift Jesus nicht seine Macht mit dem Schwert und befreit sich aus dieser Situation. Genau das, wo die dann später ihn lästern und sagen, hey, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch vom Kreuz runter. Und er könnte ohne weiteres, hat er zu verstehen gegeben, Legionen von Engeln rufen, die ihm zu Hilfe gekommen wären. Aber er verzichtet auf diese Macht. Sondern er gibt sich in die Hände der Menschen, er gibt sich in die Hände seiner Mörder, in die Hände des Richters, weil er dich und mich liebt und uns gewinnen möchte für sein Reich. Wie begegnen wir diesem König Jesus? Wir sind in der Adventszeit und wir besuchen Gottesdienste. Heute seid ihr da oder eingeschaltet. Wunderbar, ich freue mich sehr darüber. Vielleicht werdet ihr noch verschiedene Weihnachtsfeiern haben oder auch bei Weihnachtsgottesdiensten dabei sein. Und vielleicht geht es manchen so, dass es eine Überraschung ist, wenn wir auf einmal erleben, dass wir Jesus mal begegnen. Und für jemanden, der vielleicht so wie diesem Pilatus dann die Tür öffnet, ist es ein Schreck. Auf einmal ist dieser Jesus da und er muss sich mit ihm auseinandersetzen. Und ich möchte dich ermutigen, setz dich in dieser Advents- und kommenden Weihnachtszeit mit Jesus auseinander. Beschäftige dich mit ihm, so wie Pilatus es hier tut. Finde heraus, wer dieser Jesus ist. Lass dich wirklich hier mal auf Jesus ein und finde heraus, warum er gekommen ist. Bist du von selbst drauf gekommen, fragt hier Jesus den Pilatus, oder haben es die andere gesagt? Ja, manchmal werden wir vielleicht mit Jesus konfrontiert, weil wir unseren Eltern einen Gefallen tun wollen und besuchen irgendeine Veranstaltung. Oder wir sind irgendwie mit Jesus konfrontiert, weil es halt so eine Tradition ist, dass man Weihnachten mal nach einem Gottesdienst geht. Oder eigentlich hat man überhaupt keinen Bock darauf, aber naja, es als Familienmitglied muss ich ja bei diesen ganzen Feiern dabei sein und auf einmal höre ich da vielleicht eine Andacht. Das, was hier Jesus deutlich machen möchte, ist: Pilatus, interessierst du dich selber für mich oder sprichst du einfach nur über das, was andere dir erzählt haben? Glaubst du das, was du in deinem Kopf hast, weil du dich mit Jesus auseinandergesetzt hast oder weil du von irgendwelchen anderen Erfahrungen gesammelt, von irgendjemand anderen etwas gehört hast? Und das trägst du mit dir rum. Und das macht diese Frage so deutlich. Bist du selber darauf gekommen? Ist es dein Herzenswunsch, zu erfahren, wer ich wirklich bin? Dann, was ist Wahrheit? Bist du bereit, der Wahrheit ins Auge zu sehen, auch wenn sie schmerzhaft ist? Wahrheit kann wehtun, weil es entlarvt meine persönliche Lüge, an die ich vielleicht so festhalte. Eine Lüge, die ich ablegen muss, wo ich sagen muss, ja, ich schaffe es nicht alleine, ich kann mich nicht retten. Ich kann mein Leben nicht meistern ohne Jesus. Oder vielleicht auch sogar andersrum, dass jemand denkt, ich bin zu schlecht für Jesus. Ich habe so viel Schuld in meinem Leben aufgehäuft, Jesus kann mit mir nichts anfangen. Auch das ist eine Lüge. Jesus kommt zu allen Menschen und er lädt alle ein. Er ist der einzige Weg zum Vater. Und dann noch das letzte, Freund des Kaisers, wo Pilatus im Begriff ist, den Jesus freizulassen, dann sagen sie ihm, wenn du ihn freilässt, und das ist jetzt die finale Androhung an ihm, dann bist du kein Freund des Kaisers mehr. Ein Freund des Kaisers zu sein, ist nicht einfach so eine Redewendung. Das war ein feststehender Titel, dass man ein Freund des Kaisers war. Und der Pilatus wusste ganz genau, es war nur 4 Jahre zurück, 27 nach Christus, war es, dass ein ganz oberster, ein ganz oberster römischer Staatsbürger mit viel Macht, der ist bei dem Kaiser Augustus in Ungnade gefallen. Und die ist in Ungnade gefallen, das war nicht einfach nur, der mag mich einfach nicht mehr, sondern er wurde alle seine Ämter entzogen, der wurde aus dem römischen Reich exiliert und es wird davon berichtet, dass er kurze Zeit später sich selbst das Leben genommen hat. Und indem jetzt die Leute Pilatus daran erinnern und sagen, wenn du das jetzt tust, dann bist auch du kein Freund des Kaisers mehr. Dann werden wir eine Beschwerde bemühen an deinem Vorgesetzten, sodass du hier deinen Job verlierst. Ja, wer sich auf die Seite Jesus schlägt, der kann tatsächlich etwas verlieren. Willst du ein Freund des Kaisers sein, in Anführungszeichen, oder bist du zu sagen, ich bin bereit, alles aufzugeben, um nur Jesus zu gewinnen? Vielleicht verliert man gute Freunde, vielleicht wenden sich Familienangehörige ab, vielleicht sind es Arbeitskollegen, die einen dann belächeln. Vielleicht verliert man sogar seinen Status, seinen Einfluss oder hat Einbußen in seiner Karriere. Vielleicht wird das Leben deutlich schwieriger, als es vorher war, vor dem Glauben. Aber wer Jesus gewinnt, der gewinnt alles. Wer Jesus hat, der braucht nichts anderes mehr. Und deswegen lohnt es sich, das macht die Bibel so deutlich, es lohnt sich, um Jesu Willen alles aufzugeben. Deswegen wünsche ich dir und mir den Mut, uns in dieser Advents- und Weihnachtszeit wirklich mit Jesus auseinanderzusetzen. Der Herr möge uns segnen. Amen.